Shalom und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Natalia immer noch.
Shalom, shalom.
Ja, wir haben gerade die eine Folge abgedreht und direkt ist uns aufgefallen, dass wir noch zig Themen haben, die uns gerade so berührt haben während des Gesprächs. Und wir haben ja die letzte Folge angefangen, so dieses Thema der Evangelisierung und Missionierung aufzuspalten. Und unter anderem ist dann auch die Frage gefallen, inwiefern, was man als Evangelisierung oder Missionierung bezeichnen kann, aber auch so, wo die Grenze ist, was ausreichend ist. Es ist ausreichend, dass ich dann als Christin sozusagen einfach zu jedem nett bin und jede Scheiße, die mir entgegenkommt, sozusagen annehme? Oder ist es, dass ich jedes Mal über Jesus erzählen muss, um richtige Christin zu sein? Weil so ist es ja irgendwie dann auch meine Aufgabe, so seinen Namen zu spreaden, wenn ich so diese Berufung als Apostolin annehme. Ja, wie siehst du das? Also ich glaube, das ist auch sehr schwierig, weil im Endeffekt das, was wir hier gerade machen, ist auch eine Form von Evangelisierung. Nur hier ist halt die Sache, so die Person, die das Video anklickt, klickt es wahrscheinlich freiwillig an, hoffe ich mal. Aber es ist ja oftmals nicht so, dass Leute so etwas durch Zufälle erleben, so diese Bekehrung, sondern ich kenne sehr viele Leute, die dann sagen, auch was du erwähnt hast, so einfach diese Erfahrung von Gemeinschaft und anderen Christen, die es wirklich aus dem Herzen leben und die einfach herzlich sind. Aber so ist es das, was so im Endeffekt der springende Punkt ist. Was würdest du sagen?
Ich glaube, Christsein ist vor allem etwas, was innerlich passiert. Erstmal vielleicht als Disclaimer. Ich kenne viele Leute, die nicht glauben, die äußerlich, also sehr viele Sachen tun, die man auch christlich findet. Also, dass sie, weiß nicht, älteren Leuten helfen, dass sie irgendwie in einem Volontariat irgendwie engagiert sind. Und das ist auch alles gut. Und gute Taten sind wichtig. Und gute Taten zeigen auch für uns als Christen unseren Glauben, weil sie kommen dann ja aus dem Herzen, aus unserem Glauben heraus. Und das ist dann ja eine Einstellung, die man lebendig auslebt.
Auslebt, ja.
Wir sind doppelt gemäppelt. Aber ich glaube, für mich persönlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass oft tut man etwas, aber man kann die gleiche Sache machen mit zwei verschiedenen Herzenseinstellungen und die bedeutet nicht das Gleiche. In einem Fall ist es Evangelisierung, in anderem Fall ist es vielleicht so eine, ich weiß nicht, Selbstverherrlichung oder man sucht etwas ganz anderes dadurch. Mhm. Ich glaube deshalb, wenn wir kurz auf das Thema Evangelisierung durch Taten zurückkommen, dass man sehr oft an sich selbst gehen muss und nach einem Wieso fragen muss. Wieso tue ich das und das? Wenn ich auch über Jesus rede, möchte ich das Beste für die Person, mit der ich rede? Also versuche ich wirklich, mit ihr etwas zu teilen, was ich selber erlebt habe, ohne ihr das aufdrängen zu wollen, weil jeder hat einen freien Willen. Ja. Jesus hat nie jemandem etwas aufgedrängt.
So, immer du teilst Willen deine Leidenschaft. Genau. Ich habe gerade so einen guten Kaffee getrunken und Jesus ist gut. So.
Ja, zum Beispiel. Also ich kann da nur zustimmen, ich bin großer Kaffeeliebhaber, deshalb Amen, Gott ist gut. Aber ich glaube, die Herzenssitzung ist echt das Ausschlaggebende, weil man kann auch über Jesus reden, man kann mit Leuten über die Bibel reden, aber wenn wir das Gefühl haben oder die Intention haben, gewinnen zu wollen, Recht haben zu wollen, wir wollen unbedingt auch irgendwie uns selbst damit realisieren und nicht Gottes Willen, dann kann genau das Gleiche durch die zwei Intentionen einmal Evangelisierung sein und einmal etwas ganz anderes als Evangelisierung.
Einfach so stolz. Also ja. So, das ist ja im Endeffekt so diese Herzenseinstellung nach dem Motto, jetzt zeige ich allen, wie viel ich aus der Bibel auswendig kann, wie gut ich mit Jesus befreundet bin, so, und du musst mir jetzt gleich werden, so nach dem Motto, so, es gibt ja genauso wie Leute, die dann teilen, ich gehe ins Fitnessstudio, und dann gibt es manche, die sagen so, ist zwar schwer, aber eigentlich macht's Bock und irgendwie ich habe Spaß daran. Und dann gibt es so Leute, die sozusagen so eins auswischen wollen. So, ja, also ich gehe 7-mal die Woche ins Fitnessstudio oder ich gehe 2-mal am Tag ins Fitnessstudio. Das ist so ein plummer Vergleich, aber es gibt es ja auch oft so, ich finde auch so in katholischen Kreisen, das hatten wir auch in der letzten Folge so erwähnt, so dieses, das ist manchmal schon so dieses Toxische in dem Ganzen gibt. Und anscheinend kann man ja auch irgendwie jetzt feststellen, so, es gibt auch irgendwie toxische Formen der Evangelisierung, ne? Und jetzt ist halt die Frage, so, gibt es da überhaupt einen Balanceakt oder ist halt auch diese Evangelisierung dann auch einfach so ein Zeichen von wegen, so ein erstes Zeichen, dass wir trotzdem immer sündig bleiben? Also es ist ja schon so, dass du dir dann, wenn jemand zu dir kommt und sagt, so, ey Natalia, irgendwie, so, du hast ja mal erwähnt, dass du Christin bist und So, ich finde das voll cool und kannst du mir mehr erzählen? Das ist ja schon so ein Hoffnungsschimmer in dir. So einerseits so, wow, jemand hat es wahrgenommen, dass ich irgendwie bewusst anders lebe. Aber andererseits ist ja auch so, wow, jetzt kann ich so ein bisschen so mein Wissen hier raus präsentieren. So, wie erlebst du das? Also passiert es dir oft, dass dann so Personen zu dir kommen und zu sagen, so ey, irgendwie so dein Katholikensein ist so anders? Mhm. Oder ist es eher so etwas so, das passiert so ab und zu? Oder
ich glaube, es ist mir noch persönlich nicht so oft passiert, dass jemand wirklich auf mich zugekommen ist und meinte, hau mal raus, wie ist es katholisch zu sein? Oder es war mehr so, du bist katholisch, okay, ich will damit nichts am Hut haben. Aber ich glaube, wenn es schon zu Gesprächen gekommen ist, habe ich mich immer gefühlt wie in so einem Zirkus. Also quasi, so, weißt du, ich höre dieses, sag mir, wie ist es katholisch zu sein? Und ich denke mir, okay, als eine vorbildliche Repräsentantin des katholischen Glaubens.
Das ist ja auch so, wenn man sagt, dass man katholisch ist, direkt so, die Leute denken so, du bist so gefühlt der zweite Papst und
ja,
so.
Genau.
Du repräsentierst die ganze Kirche, hast von allem einen Plan. Ja. Du weißt jedes Drama, das so in jedem Kontinent der Erde abgeht und so weiter. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil eigentlich, wenn ich sage, ich bin katholisch, identifiziere ich mich einfach mit einem Lärm und einer Glaubenstradition und nicht so sehr halt...
Also mit jeder einzige Person in der katholischen Kirche, die es jemals gegeben hat.
Ja, so.
Ja, ungefähr so, genau. Also ich fühle mich dann echt wie so ein bisschen im Zirkus. Also ich muss jetzt die Performance liefern. Ich muss jetzt diese Person überzeugen. Das ist der richtige Glaubensweg. Also das ist zumindest das, was ich öfter schon erlebt habe. Und ich weiß, vielleicht ist die Person mit der besten Intention hingekommen und die war einfach nur neugierig. Die wollte nur wissen, hey, was ist am Hut? Also du bist relativ normal. Wieso bist du in dieser katholischen Kirche
drin? Du bist normal, aber wieso bist du katholisch?
Ja, ungefähr die Frage. Also klar, es gibt verschiedene Stämme. Das ist immer, die ich normalerweise
schon. Das ist so überspitzt jetzt dargestellt auch, ne?
Klar, also ich sage jetzt nicht, wenn man irgendwie normal ist, dann kann man hier in der katholischen Kirche sein. Absolut nicht. Ich sage nur, es ist eine von außen, eine Wahrnehmung oft, dass man irgendwie normal sein, nicht mit katholisch sein vereint.
Yes.
Aber das ist nichts, also kein Wahrheit, es hat keinen Wahrheitsgehalt.
Ja.
Jetzt habe ich meinen roten Faden verloren. Kannst du mir kurz auf die Sprünge helfen?
Ja, also so, wie nimmst du das dann wahr, wenn du dich dann so auf so einem Präsentierteller fühlst, so irgendwie in so einem Zirkus, so und jetzt mach mal deine schönen Akrobatikstücke sozusagen, so sag mir jetzt so, was in jeder Bibelstelle steht oder was mir auch oft passiert, dann werden halt irgendwelche so Sachen vorgeworfen, wo ich halt auch oft keine Ahnung habe. Also klar, ich studiere Theologie, aber das heißt jetzt nicht, dass ich mich mit dem ganzen Glauben auseinandersetze oder auskenne, weil das ist ja auch praktisch unmöglich. Aber so, meinst du, dass man da so noch so, kriegst du dann so die Kurve, wenn du dich so auf so einem Präsentierteller fühlst? Weil ich denke mir dann schon manchmal so, okay, die wissen jetzt, dass ich katholisch bin, deswegen darfst du dich jetzt nicht beschweren oder deswegen solltest du jetzt nett sein. Also so auch so, was du gesagt hast, so dieses so, einfach, dass ich manchmal mich so zu so einer Performance drängen lasse, obwohl ich gar nicht diese Performance machen möchte. Und im Endeffekt, was ich oft erlebe, ist dann so, dass die Leute dann so sind so, okay, sie ist doch normal. So sie ist nicht, weil oft haben wir so dieses, weil was verstehen die unter nicht normal sein? So abnormale Frömmigkeit, dass man alles verwerflich findet, was passiert. Dass man alles, was nicht dem Glaubenskodex entspricht, den es gar nicht, also es gibt keinen Glaubenskodex so in der Sinne von so ein Bußbuch, wo drauf steht, das ist eine Sünde, das ist keine Sünde. Aber so dann denke ich oft so, am besten bleibe ich in dieser Situation einfach die Person, die ich bin. Und dann oft höre ich dann so Sprüche so, du studierst Theologie, bist jetzt Nonne? Und ich bin so, nein. So, keine Ahnung, kann ja passieren, aber
nichts gegen Nonnen da sein, also ist auch sehr, sehr cool.
Ja,
aber also, man will nicht stereotypisiert werden, dass man direkt im Kopf geworfen wird. Ja, ist direkt
so eine gläubige Frau oder Mann, oh, Nonne oder Mönch oder Priester oder keine Ahnung was. So, und ich glaube, dass für mich das Zeugnis sein ist dann, weil meistens kommt das dann so natürlich hervor, dass ich dann irgendwo erwähne, so irgendwas mit Kirche oder so. Also ich erzähle auch sehr viel über Kirche. Aber so, dass dann irgendwann so dieser Moment kommt, wo dann die Personen so checken, so ey, aber so sie redet über Kirche, aber wenn sie über andere Sachen redet, redet sie genauso, so wie wir über andere Sachen reden. Weil es ist auch so, das ist genauso, wie wenn dir jetzt jemand um die Ecke kommt und fängt an, von so Kunst zu reden. Du hast so gar keine Ahnung von Kunst, von Farben, whatever, so irgendwie so, du weißt, es gibt Leonardo da Vinci und da hört dein Wissen auf. Aber trotzdem ist es ja irgendwie ansteckend, wenn du dann gegenüber von jemandem sitzt und die Person kann dir so richtig viel darüber erzählen. Du bist so, ich habe zwar keine Ahnung, aber erzähl mir mehr. So, es ist so, manchmal ist es einfach so anziehend, wenn jemand passioniert über irgendwas erzählen kann. So.
Genau, und ist auch authentisch dann. Also, ne, weil diese Authentizität ist, dass es anzieht und wir möchten mehr darüber erfahren, weil es ist so magnetisch. Ja. Wir wollen diese Echtheit einfach. Wir sehen uns danach. Ich glaube noch, um kurz auf deine Frage zurückzukommen, was ich dann tue, ich habe für mich gemerkt, es ist keine Performance. Also ich muss diese Performance nicht liefern. Und ich glaube,
so keine Kunststückchen machen.
Nein, keine Kunststückchen, muss keinen Handschuh machen. Kann ich auch gar nicht. aber auf jeden Fall, dass ich in diesem Moment präsent bin und dass ich nicht, es geht nicht um mich. Ne? Es dreht sich um mich. Ja. Ich bin nicht die Achse, auf die sich jetzt dreht, wird die Person gläubig oder nicht.
Du bist nicht so die Sonne, um die sich die Welt dreht. So.
Genau, Gott ist immer noch Gott und wir lassen ihn Gott bleiben. Ja. Was ich in diesem Moment in letzter Zeit oft mache, ist, ein bisschen aus mir selber rausgehen, überlegen, okay, ich darf jetzt, also es ist eine Möglichkeit, wo ich einfach dankbar sein kann, wo ich meine Dankbarkeit zeigen kann gegenüber dem, was ich erfahren durfte durch den Glauben. Ich muss mich nicht zu dem Thema auskennen, es gibt noch so viel, dass ich lernen darf und will, aber es reicht schon, dass ich diese
Dankbarkeit zeige. Wäre auch langweilig, wenn du so direkt alles wissen würdest.
Total. Also es ist ein Abenteuer, das geht das ganze Leben lang. Und dass ich zweitens auch so einen Gedankenkopf habe, ich habe mal letztens, ich weiß nicht, ob es ein TED-Talk war, ich glaube, es war kein TED-Talk, vielleicht eine Rede von einem Priester, Konferenz, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber das Zitat war, dass eine wirklich heilige oder große Person ist die, die andere mit dem Gefühl gehen lässt, dass sie mehr Wert haben. Also, dass du nicht zu dich zu einer Person setzt und denkst, wow, die ist ja so groß und allwissend überhaupt und ich bin ja so klein, sondern diese Person ist groß und heilig.
Das ist so ein Schatten auf die Person.
Genau, und diese Person ist groß und heilig, die den anderen vermittelt, was für einen Wert sie haben. Mhm. Also die quasi ein Spiegel ist für sie. Ja. Und ich glaube, das ist was ich im Glauben auch sehr viel lernen durfte. Ich darf zuhören, ich darf auch da sein einfach. Es muss keine Performance werden. Und vielleicht bin ich dann der einzige Jesus, die Person treffen kann. Und da möchte ich so einer sein, der zuhört.
Der einzige Jesus.
Der einzige, wirklich. Ja, aber, so, ne? Aber in dem Sinne...
Dass sie keinen Encounter mit anderen Christen haben.
Dass, dass man einfach spiegeln darf, so ein bisschen, was man selber erfahren durfte. Also diese Offenheit.
Ja.
Dieses offene Ohr. Und dass ich auch gerne dann zuhöre. Also die Frage dann zurückstelle. Also was sind deine Erfahrungen? Also wie erlebst du den Glauben?
Ja.
Und
meistens ist das, was die Personen brauchen. Also dann geben die so kurz so einen Rant, so die Kirche macht das, das und das und Steuer und keine Ahnung und Missbrauchsfälle und ich will das jetzt gar nicht relativieren. Und irgendwie so klein sprechen. Aber oft ist meine Erfahrung zum Beispiel auch, dass die Personen dann so kurz ihren Rage-Mode raushauen. So vollverständlich, einfach same. Also so manchmal muss ich auch so ein bisschen so meinen Rage-Mode ablassen und dann kann erst so das Wahre um die Ecke kommen. Also so, und dann stellt sich oft heraus, dass die Person halt irgendwie toxische Sachen erfahren haben oder irgendwie von so Leuten, die sich als Christen beschreiben, verurteilt wurden und so weiter. Und so auch, was du jetzt gesagt hast, so dieses so, meistens ist dieses Zuhören eigentlich das, was die Leute am meisten dann von einem wollen. So zumindest das ist meine Erfahrung.
Genau. Und man muss ja auch nicht erst kommentieren oder zu jedem schon seine Meinung fertig formuliert haben. Am besten auch mit drei Dokumenten irgendwo angeschlossen. Okay,
wie
sie das
mit Fußnoten
das setzen. Genau. Sondern einfach zuhören und sagen, hey, also ich sag nicht, dass unsere Kirche perfekt ist, in dem Sinne, dass wir viele Menschen haben, die auch Fehler gemacht haben. Jeder von uns macht Fehler. Aber ich habe so viel Wert daraus getragen. Es hat mein Leben so verändert, dass ich nicht darauf verzichten möchte, egal was noch darin passiert, weil mir die Beziehung zu Jesus viel zu wertvoll ist, um darauf verzichten zu können. Und ich glaube, das ist so das, was ich für mich persönlich entdeckt habe, was mir sehr geholfen hat, diesen Druck umzugehen, auch diesen Performance-Druck. Und was wirklich auch, ich glaube, mir geholfen hat, tiefe Gespräche zu führen und auch andere Personen, die außerhalb von der Kirche agieren oder die Kirche nicht so kennenlernen durfte, wie ich sie kennenlernen durfte, auch deren Perspektive zu erfahren und ein bisschen tiefer einzutauchen, ein bisschen genauer hinzugucken.
Voll.
Deshalb bin ich auch dankbar dafür.
Voll. Auch so, was ich mir gerade so gedacht habe, ist so, würdest du sagen, Evangelisierung, Missionierung ist so die erste Berufung von Christen, weil es gibt schon, also keine Ahnung, ich guck mir sehr gerne verschiedene Arten von Predigten an, von Menschen, katholischen Priestern, irgendwelchen anderen Leuten, andere Konfessionen und so weiter. Und oftmals bekommt man dann das Gefühl, dass so, um so guter Christ zu sein, musst du so dauerhaft 24/7 das Evangelium preachen. Und es gibt tatsächlich Leute, die dazu berufen sind und das ist so deren Berufung und die spüren einfach im Herzen so, es fällt mir einfach, ich mache es gerne und ob jetzt jemand es darauf anspringt oder nicht, ist mir im Endeffekt, ups, eine Wespe oder was auch immer das war. So, dass man sich so den Druck hat, das zu machen, so dass Evangelisierung der Vollzeitjob eines Christen sein sollte. Aber so, würdest du dem zustimmen?
Den Glauben zu leben heißt doch im Endeffekt, also heißt doch für mich auch in erster Linie sich selber zu evangelisieren. Mm. Ich glaube, das ist schon ein Vollzeitjob. Also du musst dich selber die ganze Zeit evangelisieren und bekehren und
gucken. Das wirkt jetzt, als ob das gescriptet wäre, aber ist es nicht.
Ist es wirklich nicht. Ich habe keine Notizen, die sind nicht irgendwo versteckt, keine Sorge. Also du musst dich wirklich, also ich finde für mich selber, ich muss mich wirklich die ganze Zeit evangelisieren. Sonst, wenn ich das nicht tue und nur schaue, oh, da passiert noch was, da muss ich was sagen. Da brauchen die jetzt das wahre Wort.
Ja.
Aber nicht auf mich selber gucke und schaue, okay, wie kann ich mehr wie Jesus werden? Da ist es nur Schein, aber kein Sein. Mm. Und für mich ist es sehr viel, also ich beschäftige mich viel mehr mit diesem Sein. Also
viel mehr mit dem Schein.
Ups, rausgerutscht. Ich möchte wirklich, dass mein Glauben ein Sein ist.
Und so in dieser Präsenz Gottes.
In dieser Präsenz Gottes. Ich glaube, dass dieser Gedanke, dass man vor allem den Glauben lebendig leben soll und auch durch sein Leben zeigen soll, okay, ich lebe in Christus und dieser Christus und so, dass sehr, sehr viel Gutes und Wahres drin ist. Aber dass man sich auch kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn man mit Leuten redet, auch keine Angst davor hat. Jetzt kommt das Thema Glauben und ich habe wieder meine Notizen nicht oder meine PDFs nicht und ich kann jetzt sowieso nichts Wichtiges sagen, sondern dass man auch offen ist und auch neugierig ist.
Und die Verzweiflung kann ja auch Zeugnis an sich sein. Also so, wenn du jemanden triffst, der an seinem Glauben zweifelt und du dann sagst, ey, same, ich hatte auch solche Phasen oder habe immer noch solche Phasen, da kann so eine Person ja viel mehr andocken, als wenn du sagst, nee, also für mich hat der Glaube schon immer Sinn gemacht. Solche Personen gibst und so, praise God, wir brauchen solche Leute, die einfach so diese Sicherheit irgendwie verspüren. Aber trotzdem ist es ja schon so, dass man am meisten mit Personen andocken kann, wenn man irgendwie geteilte Erfahrungen hat, ne?
Hm. Ja, und du erweiterst auch deine Perspektive dadurch. Das ist unglaublich wertvoll. Ich darf natürlich teilen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, meine Person, zu der ich gehe, wenn ich eine komplett andere Perspektive etwas haben möchte, ist mein Papa. Mein Papa ist auch aus einem katholischen Haus. Der ist auch katholisch ausgewachsen, aber er ist, hi Papa, aber er ist auf jeden Fall sehr anders, wenn es um Charakter geht, aber auch wenn es um seine Ansicht manchmal geht im Glauben. Mhm. Wir fühlen uns beide Teil der gleichen Kirche, wir dürfen sehr viel voneinander lernen, aber diese Gespräche, die wir haben, sind auch welche, wo wir auf komplett Verschiedenheiten treffen und wir müssen mal gucken, okay, wie orientieren wir uns darin? Ja. Und ich glaube, was sehr Beruhigendes darin ist, wir wissen genau, wir gucken in dieselbe Richtung. Was wir wollen, ist das Königreich Gottes auf Erden verbreiten, was auch immer das für uns beide heißt, jeweilig. Yeah. Aber wir möchten auf jeden Fall dahin und deshalb können wir auch manchmal über unsere Differenzen wegsehen und sagen, okay, das sind Punkte, da stimmen wir uns zu, da sehen wir es anders, gar nicht schlimm, das kann so bleiben. Wir müssen nicht homogen und gleich aus diesen Gesprächen rauskommen. Yeah. Deshalb, ja, es ist total wichtig, verschiedene Meinungen zu haben.
Ja, mir kommt gerade so ein Bild in den Sinn. Im Februar war ich in so einer Kapelle und dann war dort so ein Gemälde und dann gab es sozusagen so in der Mitte, ich glaube, keiner, das sollte vielleicht so Gott darstellen. Ich habe nur so eine grobe Vorstellung von dem Bild. Aber in der Mitte war sozusagen der Mittelpunkt und drumherum waren sozusagen ganz viele Leute gezeichnet. Mhm. Und das Coole an diesem Bild war sozusagen, dass es darstellen sollte, dass diese Leute sich einerseits zusammen in diese Mitte begeben, aber auch gleichzeitig dann nach außen, nach außen drehen sozusagen. Also nach dem Motto von, wir drehen uns erst alle zusammen zu Jesus und dann können wir uns, also so in diesem Evangelisierungsgedanken jetzt, so, und dann können, wenn wir uns jetzt zusammen zu Jesus drehen, können wir uns auch zusammen nach außen drehen und dann dort sozusagen das, was wir in dieser Mitte erfahren haben, nach außen teilen. Und das ist ja auch irgendwie so das, was eine evangelisierende Kirche macht. Weil wenn wir jetzt von Evangelisierung oder Missionierung sprechen, sprechen wir ja nicht von so Kolonialisierung des 15., 16. Jahrhunderts, wo Menschen einfach zwanghaft dazu gezwungen wurden, den Glauben anzunehmen, von dem sie nichts wussten, einfach nur, weil es Teil von einer Kultur war, die denen aufgezwungen wurde, wo man heutzutage eindeutig sagen kann, so okay, das Christentum ist jetzt, ich kann mich nur in Europa aus, so, aber in Europa ist das Christentum kein integraler Part von so Gestaltung. Es ist zwar schon Teil von so Geschichte, Kunstgeschichte, irgendwie Architektur und so weiter. Aber es ist ja nicht mehr so, dass sich Menschen ihre Werte oder Moral an der Kirche ausrichten. Und das ist ja auch irgendwie das Coole, so dass zum Beispiel du mit deinem Papa, ihr könnt komplett verschiedene Meinungen und Überzeugungen haben, aber trotzdem könnte man vielleicht keinem von euch vorwerfen, dass ihr in der Hinsicht wichtige Prinzipien der katholischen Kirche verwerft. Genau. So, und trotzdem könnt ihr dann zusammen in die Messe gehen und Eucharistie feiern und sozusagen ein Leib Christi werden. So. Das ist halt auch voll stark, weil oft gibt es ja so diese Absolutheitsansprüche in der Kirche, so entweder unsere Sache ist wahr oder es ist eine Lüge. Und das war ja auch oft, also sehr lange Lehre der katholischen Kirche, die sich ja zum Glück im 20. Jahrhundert sehr stark geändert hat. Aber es ist ja schon so, dass es auch richtigen Impact haben kann, wenn ich dann sagen kann, so, ey, es gibt solche Themen, da bin ich eher einig mit einer Person, die gar nicht christlich ist, als mit einer Person, die mit mir sonntags in der Kirchenbank sitzt. Also es gibt mir auch so Hoffnung, weil es oft so ist, so dass Christen so Konservatismus vorgeworfen wird, nach dem Motto so, die wollen alles behalten, so wie es früher mal war. Aber es gibt halt auch voll viele Christen, die so voll Hightech unterwegs sind und Progress machen und irgendwie in so großen Innovationsprojekten unterwegs sind, wo man so gar nicht sagen kann, so okay, das ist so eindeutig irgendwie in so eine Schublade stecken kann. Und das ist ja auch so das Reichtum von der Evangelisierung, glaube ich, so in den letzten Jahrzehnten, wo es so einen sehr großen Mindset-Change gab, so von wir müssen einfach Personen aufwerfen und sagen, das und das ist wahr und das ist falsch und die Person sozusagen davon überzeugen, dass sie aktuell falsch liegen und wenn sie dann meine Überzeugungen übernehmen, dass sie erst dann in der Wahrheit sind, sondern einfach so dieses dabei sein. Also wenn wir schauen, dieser Gedanke kam mir so vorhin, wenn wir schauen, wovon erzählt das Alte Testament, das Neue Testament, die Evangelien, so wo Jesus mit den Jüngern war. Also es ist ja nicht so, dass wir exklusiv nur Erzählungen davon haben, wo Jesus aktiv etwas getan hat. Wir haben ja Erzählungen, wo Jesus gebetet hat. Wir haben Erzählungen, wo Jesus in der Wüste war. Wir haben Erzählungen, wo Jesus einfach gegessen hat. Also es gibt so ganz viele verschiedene Ikonen, Statistiken, keine Ahnung, wo dann so dargestellt wird, so und so viel Prozent seiner Zeit hat Jesus da und damit verbracht und eigentlich so fast alle seiner Wunder haben stattgefunden, entweder vor, während oder nach einer Mahlfeier. Und das ist ja im Endeffekt das, was du ganz halt so angesprochen hast, es ist nicht so, dass diese Evangelisierung jetzt dauerhaft stattfinden muss und jedes Mal, wenn ich mich mit Freunden treffe, die nicht christlich sind, muss ich ganze Zeit von meinem Glauben erzählen und so auf Krampf dieses Thema so ganze Zeit auf den Tisch schieben, sondern ich darf auch einfach so einen Kaffee trinken und ich darf auch einfach in die Mensa gehen und ich darf auch einfach über andere Themen sprechen, weil ich muss ehrlich sagen, ich hatte schon so Phasen, wo ich mir sagte so, okay, jetzt wäre es schon angebracht, weil ich bin ja die einzige christliche Person, die heute begegnen, weil sie es mir auch selber sagen und jetzt fühle ich mich so verpflichtet, irgendwie hier das Evangelium zu spreaden und Hoffnung zu verteilen. Aber oft ist es so, dass die Leute dann sagen so, ey, der Fakt, dass du auch einfach so random Sachen mit uns machst, ins Kino gehen und so weiter, das ist so das, was mir so zeigt, so ey, fürs Christentum muss ich eigentlich gar nichts aufgeben. Also so, es ist nicht das Aufgeben, sondern das Zugewinn von neuen Sachen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so mit meinem Weg zu Jesus Sachen aufgegeben habe. Würde ich nicht sagen. So. Also ich würde über mich selber sagen, dass ich eher viel mehr Sachen dazu gewonnen habe. Natürlich musste ich auch schwierige Sachen erleben dadurch. Aber trotzdem war es im Endeffekt so, dass ich glücklicher bin als vorher. Was irgendwie blöd ist, weil so es so tut, als ob ich jetzt so vorwerfen würde, dass ich jetzt sagen möchte, so erst wenn du Jesus nachfolgst, bist du glücklich. So. Ich glaube auch, dass Personen glücklich sein können in ihrer Art und Weise, wenn sie halt nichts mit der Nachricht Jesu am Hut haben. Aber für mich persönlich, das ist ja auch dann mein Zeugnis, das ich dann teile und jemand kann meine Meinung anfechten. Feel free, aber so im Endeffekt ist es ja, dass es ich persönlich eine Änderung an Lebensqualität erfahren habe. So. Yes. Ja, möchtest du noch irgendwie deinen Senf dazugeben? Oder?
Mein Senf dazugeben? Ich glaube, gerade was du meintest auch, dass man so random Sachen macht mit Leuten, dass man nicht, vor allem, ich glaube, es ist wichtig, Menschen nicht als Projekt zu sehen. So, das ist mein neues Evangelisierungsprojekt. Ui. Da gehe ich jetzt und verkünde das Evangelium. Und weil sobald wir das tun, ist es ja irgendwie, okay, wir schauen gar nicht mehr darauf, zu wem wir sprechen. Und ich glaube, Jesus hat nie zu irgendwem gesprochen und nicht überlegt, zu wem er spricht. Also, er spricht, ist eigentlich immer wichtig, weil...
So individuell.
Ja, individuell, persönlich, nahbar. Und so möchte ich auch in meinen Beziehungen sein. Und wie gesagt, ich bin der Überzeugung, Evangelisierung kann nicht außerhalb von Beziehungen passieren. Wir müssen, wir leben in einem Zeitalter, wir haben die Infos. Es geht mehr darum, zu sehen, okay, diese Person erlebt diesen Sinn und wie trägt sie das nach außen? Das ist für mich voll wichtig. Und deshalb auch diese, ich liebe es auch, über die 5 Sprachen der Liebe zu sprechen, weil ich finde, jeder erfährt das auch ganz anders. Und,
musst du gerade so auf Markus schauen, weil Markus sehr viel davon spricht und einem dieses Buch schenkt über die 5 Sprachen der Liebe.
Ich muss es noch lesen, aber. Aber ich kenne das Thema auch in dem Sinne, dass man jeder Person dann auch in der anderen Sprache der Liebe begegnen kann. Und es muss nicht immer was direkt sein, so ich schenke dieser Person eine Bibel oder ich rede mit der Person mit dem Glauben.
Wo du kannst verschenken, sondern Goodies.
Sondern auch einfach zu zeigen, dass man jemanden kennt und liebt und annimmt, das ist schon viel. Das ist schon sehr viel. Und ich glaube, das ist auch etwas, zu dem ich mich persönlich berufen fühle.
Ja, und auch mit der Motivation, einfach weil. Nicht mit einem Grund, sondern einfach, ich möchte dieser Person eine Freundin machen. Keine Ahnung. Es freut sie, wenn ich ihr einen Kaffee kaufe. Es freut sie, wenn ich ihr ein gutes Wort sage. Es freut sie, wenn ich sie lobe. Also so, es ist ja auch so, manche, wie du sagst, 5 Sprachen der Liebe, jeder ist rezeptiv auf eine andere Sache. Also so, keine Ahnung. Du kannst dich freuen, wenn ich dir einen Kaffee vor die Nase stellen, aber du kannst, wenn ich dich dann so zugleiste mit so lieben Worten, kannst für dich sein, so okay, brauche ich, also so, keine Ahnung. Ist nett, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja, deswegen, ich glaube, das ist so ein immenses Thema, worüber man so einfach einen ganzen Kanal nur über solche Themen machen könnte. Aber etwas, was mich halt auch sehr berührt hat, ist so dieses, was du gesagt hast, so, es ist halt kein Projekt. Es ist nicht so, dass ich mir jetzt so neue Ziele und Objekte raussuche, die ich jetzt so attackieren möchte, sondern einfach, meistens zeigen die Personen halt so ein krasses Interesse, dass es halt natürlich geschieht, dass sie irgendwie mehr lernen oder mehr erfahren wollen. Und wenn sie halt gar kein Interesse zeigen oder du einfach merkst, so, so juckt die gerade nicht, dann ist auch okay. Also so deine Meinung ist ja deine Meinung. Und wir leben ja in einer Demokratie, wo irgendwie jede Meinung zulässig ist. Deswegen glaube ich, dass es so, für mich war dieses Gespräch richtig wertvoll, weil eigentlich, ich habe so eine feste Meinung oder irgendwie Überzeugungen oder Gedanken zu diesem Thema. Aber ich würde schon sagen, dass es auch so, direkt merkt man so, okay, ich führe ein Gespräch mit einer Person und direkt ist mein Gehirn stimuliert und hier das. Und so manche dieser Gedanken, die ich gerade hatte, hätte ich gar nicht gehabt, hätte ich hier alleine gesessen und einfach gelabert, sondern die kommen halt wirklich so in dieser Gemeinschaft und in dieser Beziehung. Deswegen, wenn wir wildfremde Menschen, hätte dieses Gespräch jetzt auch fruchtbar sein können, aber vielleicht nicht so fruchtbar. Danke, dass du da warst und danke, dass du dir das so lange reingezogen hast. Ich hoffe, dass du auch einiges dazulernen konntest oder dass wir auch vielleicht manche Fassaden abbröckeln konntest, von denen du dachtest, dass du auf eine gewisse Art und Weise agieren musst. Und ja, wir sind nächste Woche immer noch mit Natalia, deswegen keine Angst und bis zum nächsten Mal.
Shalom.